Hallo und herzlich willkommen zu Hops genommen. In Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und Rechtsextremismus. Es geht uns also auch um die Rolle der demokratischen Parteien und generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche auf YouTube und auch als Podcast-Folge und auch auf Instagram und TikTok. Folgt mir also auch gerne hier für mehr. Fangen wir aber an, ab geht's. Heute reden wir mal wieder über Jens Spahn. Der Mann ist ja seit dieser Legislatur Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag und man kann sagen, dass er dieser Aufgabe ja mal überhaupt nicht gewachsen ist. Um zum Ankommen schon mal ordentlich Aufmerksamkeit zu erregen, tat sich der gute Jens mit einem besonders intelligenten Vorschlag hervor.
Im Koalitionsvertrag steht, die Koalitionspartner schließen auf allen politischen Ebenen jede Zusammenarbeit mit verfassungsfeindlichen, demokratiefeindlichen und rechtsextremen Parteien aus. Jens Spahn, der diesen Vertrag übrigens mitverhandelt hat, stellt das in einem Interview in Frage, plädiert jetzt dafür, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch.
Man sieht hier ganz deutlich, Abgrenzung oder gar Brandmauer, das ist bei Jens eher Fehlanzeige. 20 Tage später stufte der Verfassungsschutz die AfD übrigens als gesichert rechtsextrem ein. Spätestens da sollte Jens Spahn aufgefallen sein, dass diese Forderung für einen Demokraten komplett daneben war. Seine bisherige Glanzleistung aber war die gescheiterte Richterwahl im Bundestag. Wir erinnern uns, die SPD hat als eine von zwei Kandidatinnen die versierte und hoch anerkannte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf aufgestellt. Wegen ihrer von der Mehrheit der Bevölkerung ebenfalls vertretenen Position zum Thema Abtreibung war diese ins Visier einer von rechten Medien begonnenen Hetzkampagne geraten. Alleine das rechte Online-Portal News veröffentlichte über 20 Artikel, die AfD stimmte fleißig mit Hetze und Lügen mit ein. Am Ende schaffte es Jens Spahn nicht, die von rechts getriebene Fraktion unter Kontrolle zu bringen und die CDU sagte die der SPD bereits zugesagten Richterwahl ab. Woraufhin zu Recht Kritik an Spahn aufkam, der es nicht geschafft hatte, seiner Fraktion die gehörige Fraktionsdisziplin beizubringen und ihre offene Flanke nach rechts außen zu schließen.
Ein Fraktionsvorsitzender, um die Arbeit geht es ja, muss Mehrheiten sichern. Und das ist egal, ob es in Zeiten von Social Media ist oder nicht. Jemand wie Jens Spahn muss in seiner Funktion für seinen Bundeskanzler, für die Regierung eben in der Lage sein, diese Mehrheiten zu organisieren. Schafft er es nicht, ist er wertlos.
Harte Worte, die aber klar benennen, wo Jens Spahn versagt hat. Um fair mit Jens zu bleiben, er war in der Zeit wirklich beschäftigt, denn am Tag vor der gescheiterten Richterwahl am 11. Juli fand eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses mit Sonderermittlerin Sutroff statt. Diese hat nämlich einen Bericht über die sogenannte Maskenaffäre des guten Jens Spahn geschrieben, die ihn in einem ganz schlechten Licht dastehen lässt. Anfang 2020 musste das Gesundheitsministerium haufenweise Masken beschaffen und dafür brauchte man natürlich ein Logistikunternehmen, was dafür sorgt, dass die Masken auch im ganzen Land verteilt werden. Dieses Unternehmen auszuwählen lag eigentlich im Bereich des Innenministeriums, doch Spahns Gesundheitsministerium bestand darauf, das Logistikunternehmen Fiege zu beauftragen, und zwar ohne Ausschreibung und das entgegen aller Warnungen aus dem Innenministerium. Der Grund, warum Jens Spahn sich nicht für einen logischen Kandidaten wie zum Beispiel die DHL entschieden hat, so spekulieren einige, könnte daran gelegen haben, dass das kleine Logistikunternehmen Fiege von einem CDU-nahen Unternehmer geführt wurde und zufälligerweise auch aus Spahns Heimatregion stammt. Fiege hatte schwerlich die Kapazitäten für die Verteilung und Lagerung der Masken zu sorgen, doch Spahn machte es ihnen auch noch zusätzlich schwer, indem er wieder gegen jeden fachlichen Rat ein sogenanntes Open-House-Verfahren für den Maskenkauf ausschrieb. In diesem garantierte sein Ministerium, dass der Bund jede Maske zum Preis von 4,50 Euro kaufen würde, ein reichlich hoher Preis. Die Folge war nicht nur, dass das Logistikunternehmen heillos überfordert war, sondern auch, dass die Maskenbeschaffung auf einmal statt 500 Millionen ganze 5 Milliarden Euro kostete. Dazu kommt, dass das Ministerium durch das von Spahn durchgedrückte Open-House-Verfahren Millionen Masken zu viel kaufte. Die bisherigen Folgekosten davon belaufen sich bereits auf über 500 Millionen Euro. Für Lagerung und Vernichtung kommen dieses und auch das nächste Jahr noch einmal über 100 Millionen Euro dazu. Allein für Lagerung und Vernichtung der überschüssigen Masken gibt der Staat übrigens dreimal so viel Geld aus, wie er sparen würde, wenn man allen Totalverweigerern das Bürgergeld streichen würde. Auch andere Unternehmen haben von der Krise profitiert, das Schweizer Unternehmen Emix zum Beispiel. Spahns Parteikollegin Waken hatte alles, was mit diesem Unternehmen zu tun hatte, im Sutow-Bericht zuerst geschwärzt. Mittlerweile haben Journalisten die Stelle aber veröffentlicht und aus diesen Stellen geht hervor, dass das Gesundheitsministerium dem Unternehmen Emix 7 Euro statt 4,50 Euro pro Maske gezahlt hat. Und obwohl der TÜV fast jede zweite Emix-Maske für mangelhaft erklärte, bezahlte Spahns Ministerium Emix für alle Masken einen hohen Preis und zwar in Höhe von 750 Millionen Euro. Wieso, bleibt bis heute unklar. Und das ist noch nicht mal das einzige, sagen wir mal, krumme Ding, was Spahns Ministerium gedreht hat. Vom damaligen CDU-Bundestagskandidaten Niels Korte kaufte Spahn im April 2020 Masken im Wert von 107 Millionen Euro und gewährte seinem Parteifreund dabei eine ungewöhnlich lange Lieferfrist bis März 2021. Zudem zahlte sein Ministerium Korte zusätzlich einen Abgeltungsbetrag in Höhe von 18 Millionen Euro, wobei nicht klar ist, wofür Korte diesen Betrag eigentlich erhalten hat. Dafür scheint er jedenfalls wenig getan zu haben. Mit strengen Compliance-Regeln hat es Jens Spahn offenbar nicht so sehr. In der Corona-Pandemie veranstaltete er zum Beispiel ein Spendendinner, wobei er nicht nur geltende Auflagen etwas locker nahm, sondern auch für seinen Kreisverband eine Spendensumme von 9.999 Euro einnahm, einen Euro unter der Grenze, ab dem es meldepflichtig gewesen wäre. Dazu kommt auch noch die dubiose Finanzierung einer mittlerweile verkauften Millionenvilla über die angebliche und dann doch nicht existierende Erbschaft seines Ehemanns. Über seinen Ehemann hat er auch den Virologen Streeck und dessen Ehemann Zubel kennengelernt. Korrektiv hat recherchiert, dass das Gesundheitsministerium im Sommer 2020 einen Unterabteilungsleiter für europäische und internationale Angelegenheiten gesucht hat. Korrektiv liegen dazu die Anforderungen des Ministeriums vor. Gesucht wurden unter anderem gute Fachkenntnisse des deutschen und sehr gute Fachkenntnisse des europäischen und internationalen Gesundheitssystems. Zubel war davor in der Entwicklungshilfe tätig, was sicherlich ein ehrenvoller Job war, allerdings nicht genau auf die Anforderungen des Ministeriums zutrifft. Laut Ministerium hatte Jens Spahn allerdings nichts mit der Besetzung dieser Person aus seinem persönlichen Umfeld mit einer hochdotierten Stelle zu tun. Angeblich nichts zu tun hatte Jens Spahn auch mit einer weiteren Besetzung eines persönlichen Freundes, und zwar Markus Laik Dieken. Er und Spahn sind nicht nur persönliche Freunde, sondern auch Geschäftspartner. Beides ist natürlich erstmal nicht verwerflich, aber einige Monate später brauchte das Gesundheitsministerium einen Manager für die übernommene Gematik GmbH, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens managen sollte. Diesen Posten erhielt Laik Dieken, der zwar ausgebildeter Arzt ist und Erfahrungen bei Pharmafirmen hat, allerdings besaß er dabei keine wirkliche Erfahrung mit IT-Management. Dafür profitierte er aber umso mehr vom neuen Job, denn mit Amtsübernahme Laik Diekens wurde das Gehalt von 190.000 Euro auf 390.000 Euro pro Jahr mehr als verdoppelt. Bezahlt übrigens auch aus Beiträgen der gesetzlichen Krankenversicherung. Transparency International Deutschland kritisierte diese Besetzung ebenfalls, auch da Dieken als Pharmavertreter bei der elektronischen Krankenakte vielleicht weniger die Patienteninteressen im Blick haben würde. Unter Lauterbach wurde Dieken übrigens vorzeitig entlassen.
Wir wollen und werden Vertrauen wiedergewinnen und es geht auch um Vertrauen in Politik und in die politisch Verantwortlichen generell.
Ja genau, Jens Spahn. Wer dubiose Maskendeals abschließt, Spendendinner während Corona organisiert, Milliarden an Steuergeld verpulvert und unter dem ganz zufällig Freunde in gut bezahlte Jobs und zu profitablen Staatsaufträgen kommen, soll Vertrauen in die politisch Verantwortlichen wiederherstellen. Ist klar. Noch weniger Vertrauen habe ich aber bei den anderen Kontakten, die Jens Spahn noch zu pflegen scheint. Denn Jens Spahn hat eine, sagen wir mal, sehr offene Haltung nach rechts außen. Korrektiv konnte gute Kontakte von Jens Spahn zum in Deutschland geborenen Milliardär Christian Angermeier nachweisen. Angermeier ist nicht nur so nah an Trumps Umfeld wie kaum ein anderer Deutscher, er spendete auch bis 2024, danach liegen keine Zahlen vor, fast 30.000 Euro an die CDU und gilt als persönlicher Freund von Jens Spahn. Die beiden feierten auch schon zusammen auf Saint-Tropez. Nähe zu US-Republikanern unter Trump hat Spahn sowieso schon. 2024 besuchte er den Trump-Krönungsparteitag der Republikaner und fand dort auch lobende Worte für Donald Trump. Schon während Trumps erster Präsidentschaft traf Spahn im Weißen Haus Steve Bannon, Gründer der extrem rechten Seite Breitbart News und damaliger Kommunikationschef von Trump. Und momentan spielt Jens Spahn beim zunehmend diktatorischen Vorgehen von Trump und Co. die alte und unzutreffende Hufeisenkarte.
Ich beschreibe nur, dass gerade sozusagen die eher konservative rechte Bewegung jetzt die Instrumente der linken Bewegung nutzt und sie sind in beiden Fällen falsch.
Wie sehr will man einen zunehmend autoritär handelnden Präsidenten in Schutz nehmen? Jens Spahn vergleicht hier Trumps Drohungen gegen demokratisch regierte Städte und das Absägen von Kritikern der Trump-Regierung mit einer angeblichen Cancel-Culture durch Demokraten. Damit agiert Spahn höchst gefährlich, weil er berechtigte Proteste und berechtigte Kritik am autokratischen Staatsumbau der US-Regierung vergleicht mit dem Einsatz des Militärs gegen eigene Städte. Dabei kommt das Bild auf, die politische Linke sei genauso gefährlich wie ein Donald Trump, der momentan die älteste Demokratie der Welt mit großen Schritten abwickelt. Auch in der CDU sieht man Spahns Nähe zu Rechten kritisch. Zu Spahns rechtem Netzwerk soll auch Sebastian Kurz gehören. Dieser war bis 2025 in der Thiel Holding des deutsch-amerikanischen Superreichen und Trump-Freundes Peter Thiel tätig. Die Geschäftsführerin von Kurz' Firma übt diesen Job ebenfalls in der News-Gesellschaft aus. In Kurz' erstem Wahlkampf tauchte neben Thiel auch Angermeier als Spender auf, wie Dokumente des momentanen Korruptionsverfahrens gegen Kurz zeigen. Kein Wunder also, dass bei Angermeyers 40. Geburtstag in einem Wiener Palast sowohl Kurz als auch Spahn mit von der Partie waren. Spahn war natürlich auch bei der Feier zu Kurz' Wahlsieg damals ganz vorne mit dabei. Das alles klingt, um ehrlich zu sein, etwas verwirrend. Das ganze Männernetzwerk um Kurz, Thiel und Spahn ist auch verwirrend und gefährlich, denn Spahn scheint ein großes Interesse an einflussreichen Gestalten aus dem rechten Spektrum zu haben. Darüber macht man sich auch in der Union Sorgen. Spahns Ziel sei es zuallererst, für sich selbst zu sorgen. Einen starken Machtanspruch hat Spahn sowieso. Als künftiger Kanzler soll er sich sehen und ein ehemaliger CDU-Spitzenpolitiker befürchtet, Spahn könnte einer der ersten sein, der mit der AfD zusammenarbeiten würde. Die Grundlage dafür haben wir ja schon zu Beginn dieser Folge in Spahns Aussage zur Behandlung der AfD wie jede andere Partei gesehen. Spahns Aussagen zur AfD, seine eigene Beteiligung am rechten Kulturkampf, seine Nähe zu einflussreichen, rechten Superreichen, all das sollte beunruhigen. Spahns kleine und große Gefälligkeiten für befreundete Unternehmer sind intransparent und bisher ein Riesenschaden für den deutschen Steuerzahler. Sein Wille zur Macht verbunden mit seiner ultrakonservativen Ideologie könnte die CDU noch weiter auf rechts und noch weiter auf AfD-Kurs bringen. Die CDU täte gut daran, nach all diesen Skandalen die Notbremse zu ziehen. Das war's heute auch schon mit der Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächste Folge kommt sehr bald und deshalb folgt mir gerne gleich. Auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens freue ich mich sehr. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok für noch mehr Content zu den großen Themen Demokratiestärkung und Gefährdung durch Populismus und Rechtsextremismus. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen uns. Tschüss.